liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer Sondersendung von So wollen wir leben mit Herrn Werner Notz. Hallo Herr Notz.
Guten Abend, Frau Brütting.
Und mir, Janka Brütting. Genau, Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich oder vielleicht, warum Sondersendung? Ja, wir hatten in unseren letzten Folgen ja gesagt, dass wir uns am Grundgesetz und an einer zeitgemäßen Staats- und Rechtsordnung orientieren. Und jetzt ist es aber so, dass es heute nicht es geht auch um Gesetze, aber es geht jetzt
nicht. Kann wohl sagen.
Genau, es geht jetzt nicht um Gesetzesveränderung, sondern es geht um einen ganz konkreten Fall, wo Herr Notz aktuell als Jurist tätig ist. Und wir wollen uns diesen Fall genauer ansehen. Wir wollen auch weiterhin von diesem Fall berichten. Wir merken ja, genau, also es geht auf jeden Fall um das Thema Corona. Es geht um Einschränkungen, die wir durch die Corona-Politik haben. Und Herr Notz als handelnde Persönlichkeit, was kann ich denn sagen? Das ist ja dann kein Rechtsstreit, sondern Sie haben einen Antrag gestellt. Herr Notz.
Ja, also ist es auch ein Rechtsstreit.
Ich habe Sie jetzt alle auf die Folter gespannt. Also, ich lasse Herrn Notz mal reden, um welchen Fall geht es und was sind sozusagen
in aller Kürze, weil sonst brauchen wir wieder mehrere Folgen.
Ja, zunächst das einmal, passiert vielleicht. Also vielleicht wird diese Folge wieder mal nicht in 20 Minuten fertig sein, sondern es werden vielleicht so 20 Minuten.
Vielleicht nur trotzdem mal gleich anfangs eines schon berichtigen, weil Sie meinten, es geht nicht darum, um Gesetze zu verändern. Eigentlich geht es da massiv darum, stimmt, weil wir sagen, dass eben die derzeitigen, die ja alle fast wöchentlich geändert werden, Corona-Infektionsverordnungen, jetzt speziell auf Berlin, da haben wir wieder das Problem, dass es 16 verschiedene gibt, da könnte unsere
Föderalismus genau,
dass eben überall was anderes gilt. Auf jeden Fall, da haben wir eben den großen Vorwurf an das, dass hier eben willkürlich einzelne Branchen, einzelne Bereiche tot gemacht werden, massiv geschädigt werden, ohne sachliche Rechtfertigung. Und dagegen müssen sich eben die Bürger wehren und dagegen vorgehen. Jetzt kommen wir aber zu dieser Fallschilderung. Ich bin ja auch im Kunst- und Kulturbetrieb tätig und einer der Vereine, den ich unterstütze, kümmert sich um den vor allem musikalischen Nachwuchs, und zwar höchst qualifizierte, höchst begabte Kinder und Jugendliche. Und wir hatten schon seit Januar 2020, also noch vor Corona-Zeiten, in der Staatsoper ein Konzert geplant am 3. November.
Also sozusagen ein Musikförderverein hat ein Konzert geplant in der Staatsoper im November.
Richtig, haben alle Verträge abgeschlossen. Und alle schön geübt, die Kinder, die gehen also von 5 Jahren, der Jüngste, der wäre zum Zeitpunkt sogar noch 4 Jahre gewesen, der Jüngste, und bis hin eben zu 17-Jährigen, und zwar höchste Qualität, also die gewinnen Preise international, weltweit, also wirklich, es haben sich viele Besucher schon gefreut, ja. Aber anscheinend Frau Merkel nicht und die anderen.
Ich glaube, Frau Merkel wusste nichts von diesem Konzert.
Ja, ja, die wollte vielleicht überhaupt nichts, aber lassen wir das mal dahingestellt sein da. Die haben uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht und gesagt, ab 2. November ist Schluss nicht nur mit lustig, sondern ganz speziell mit Kultur und Freizeit.
Und am 3. November wäre das Konzert.
Genau, gewesen. richtig. Mhm. So, sowas lässt sich nicht, jetzt muss man sowas analysieren, wenn man sowas auf den Tisch bekommt. Und zwar, was ich an jeden Bürger appelliere, nicht hinnehmen, was die Regierenden sagen, sondern alles kritisch hinterfragen. Ist das rechtmäßig? Ist es willkürlich? Kann man dagegen was unternehmen?
Willkür ist ja ein starker Vorwurf, den Sie jetzt schon zweimal.
Ja, das ist relativ harmlos im Zusammenhang dann.
Okay, dann kommen wir später mal auf dieses Wort Willkür zurück, denn einfach so es auszusprechen, es muss ja sehr begründet sein.
Ja, wir müssen hier ganz speziell, stellen wir jetzt auch Folgendes auf. Wir müssen jetzt generell mal zur Ausgangslage der Kunst eingehen. Die Kunst ist genauso wie die Religionsfreiheit, hier die Kunstfreiheit, ganz speziell und ganz massiv im Grundgesetz geschützt. Und das teile ich auch aus bürgerstaatlicher Sicht. Das heißt, sie stehen nicht unter einem Gesetzesvorbehalt.
Was bedeutet
die meisten,
nicht unter einem Gesetzesvorbehalt?
Die meisten Grundrechte stehen unter einem Gesetzesvorbehalt. Das heißt, sie können aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden, ohne dass natürlich der Wesenskern angegriffen werden darf. Eine solche gesetzliche Einschränkung gibt es nicht bei der Kunstfreiheit, auch nicht bei der Religionsfreiheit.
Was wären das für Einschränkungen, die erlaubt wären? Haben Sie ein Beispiel?
Naja, Sie können bei der Berufsfreiheit, da heißt schon, ich mache das sehr verkürzt alles, ja. Sie haben die Berufsfreiheit, aber natürlich können Gesetze regeln, dass sie eben bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, bestimmte Prüfungen erfüllen müssen, bestimmte Auflagen haben und so weiter und so fort. Da bleibt dann oft mal von der Berufsfreiheit gar nicht mehr viel übrig, nämlich, dass sie eben im Gesellenausbildungsbereich und so weiter haben müssen. Sie können also ohne Hochschulstudium nicht dieses und jenes machen und das gilt für jeden oder für irgendwelche
also
Berufsbezeichnungen.
Ohne ein qualifiziertes Studium kein Arzt werden.
Sie können,
also deshalb
richtig,
davon ist
richtig,
die Berufsfreiheit
richtig,
ausgeschlossen.
Richtig, um ein ganz ein klassisches Beispiel zu nehmen.
Ja.
Aber es gibt ja viel noch ganz andere Bereiche, wo das
ich
nicht ganz einfach ist.
Ich kann aber als Schauspielerin tätig sein, ohne Schauspiel studiert zu haben.
Ja, es gibt solche, es gibt Berufe, genau, es gibt nicht Berufe, wo das nicht möglich ist. Aber man könnte auch aufgrund eines Gesetzes, und dann müsste man es prüfen, dann eventuell sagen, das brauche ich wirklich nicht erörtern, man muss jetzt eine Schauspielschule besucht haben, um Schauspieler zu sein. Man könnte ja so Sachen sich einfallen lassen als Gesetzgeber. Solche, ne, aber jetzt sind wir nicht bei der Kunstfreiheit, nämlich, warum das nicht geht, weil Schauspielerei,
der Beruf unterliegt der Kunst.
Das ist ein gutes Beispiel. Bei Schauspielerei ist es so, das ist ja unstreitig ein Kunstberuf und da gibt es keinen Gesetzesvorbehalt. Das heißt, man kann da nicht aufgrund eines Infektionsgesetzes eingreifen, Infektionsschutzgesetzes eingreifen. Aber wenn Güter kollidieren, sind Abwägungen vorzunehmen. Das heißt, Schrankenlosziehen ist auch nicht. Bei den Infektionsschutzgesetzen wird immer das Gut des körperlichen Unversehrtheit, Recht auf Leben angeführt. Und das kollidiert dann mit dem Grundrecht auf Kunstfreiheit. Da muss aber dann ein Ausgleich geschaffen werden. Ich kann dann nicht sagen, wegen dem Recht auf Unversehrtheit gibt es überhaupt keine Kunst mehr.
Genauso hat man auch gesagt, wegen dem Recht auf Unversehrtheit sollten keine Demonstrationen stattfinden.
Genau, genau. Bei Demonstrationen, da ist aber wieder ein Gesetzesvorbehalt, sogar beim Grundrecht auf Demonstrationen, auf Versammlungsfreiheit.
Ach so, okay.
Und dieses hochwertige Grundrecht, ich nenne es mal so, wie die Religionsfreiheit, ist natürlich dann gefährdet, und jetzt kommen wir zum konkreten Anlass, wenn hier eine Bundesregierung, dann die Landesregierung, die das umgesetzt hat, beschließt, es finden keinerlei Konzerte, Theater, Opern und was hat alles zum Kultur- und Kunstbetrieb mehr statt.
Haben das alle Länder in Deutschland so beschlossen?
Es ist so. Das war Ende Oktober eine große Runde, mal wieder, zwischen Frau Merkel und den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Und dort ist das beschlossen worden. Aber das ist an sich noch unverbindlich, sondern das haben diese 16 Landesregierungen dann alle in ihren Landesverordnungen, Landesinfektionsverordnungen umgesetzt, aufgenommen. So gesehen, dieser Punkt ist dann einheitlich. Es gibt Punkte, die nicht einheitlich sind. Aber in dem Punkt, dass man die Theater, die ganze Kultur lahmlegt, das haben alle einheitlich gemacht. Jetzt haben wir eben zwei Bereiche. Zunächst einmal, es sind ja große Versammlungen und Veranstaltungen, über 50 Personen sind generell verboten. Hier kann man fragen, ist das sachgerecht, weil es gibt hier eine Menge von Untersuchungen inzwischen, dass von der Kultur, von Theaterveranstaltungen, Opern, Konzerten an sich die allerwenigste Gefahr ausgeht.
Es wurde noch kein Fall bestätigt.
Es wurde auch nicht, auch ja. Das ist nicht auch ein sehr guter
also Gesichtspunkt, wenn Sie anführen können. Bestätigt.
Es wird ja immer die Infektionsketten werden ja versucht nachzuvollziehen. Und auch die Zahlen vom Robert-Koch-Institut, die weisen keinen einzigen Fall aus, der von einem Theater, der von einer Kulturveranstaltung ausgelöst worden ist.
Als Gegenargument wurde ja auch immer gesagt, dass sie, ich glaube, mittlerweile 45% der Kontakte nicht mehr rückverfolgen können.
Man ja, sogar kann mehr, 75%. Man sagt eben, nur 25% könnte man rückverfolgen.
Habe ich ja, 45%
gesagt?
45% sagt man. Ich habe immer im Kopf an 75%
aber, gedacht. Am Ende ist die Zahl ist gar nicht so wichtig, sondern entscheidend ist, natürlich kann man einen erheblichen Teil nicht rückverfolgen, aber jetzt soll man doch mal logisch denken. Und an der Logik fehlt es so oft in dieser Corona-Politik. Wenn ich bei 25 oder 45 Prozent der Fälle, die ich zurückverfolgen kann, keinen einzigen Kulturfall habe, aber 50% häusliche Kontakte oder sonst bestimmte Kontakte, liegt ja der Schluss ziemlich nahe, dass die Kultur generell einen sehr geringen Anteil hat, selbst wenn es dann doch vielleicht ein oder zwei Fälle gewesen sein
mit Sicherheit mögen. Kann man da Wahrscheinlichkeiten hochrechnen, dass eben, dann nicht die restlichen 75% im Theater.
Aber schauen wir uns doch das einmal, schauen wir uns doch einmal die Praxis an. Sie gehen in ein Theater oder Oper oder oder Konzert nach diesen sogenannten Hygienekonzepten. Sie gehen maskiert rein an ihren Sitzplatz.
Haben einen Einlass, der sozusagen auch schon regelt, dass
richtig, da gibt es ja auch schon in jedem Haus unterschiedlich.
Also da gibt es ja auch schon Hygienekonzepte, wo lässt man die Leute rein
richtig, und raus. Wieder raus, getrennte, genau. Da gibt es vieles, von Haus zu Haus unterschiedlich. Und dann sitzen sie brav auf ihrem Stühlchen mit ihren schönen 1,50 Meter
manchmal Abstand, sogar mehr Abstand
oder manchmal mehr. So, da sitzen sie nun. Da passiert ja auch nichts und die gehen ja wieder brav nach Hause. Pausen gibt's nicht mehr. Pausen mit Getränke, was ja früher zum Opern
also was schon so möglich ist, ich denke gerade an diese Restart 19 Studie, wenn man ein schlechtes Belüftungssystem hat.
Natürlich, das kommt dann noch
also
im Einzelfall
da
darauf zu.
Situationen, können, es kann sich verbreiten.
Es kann.
Aber müssen, genau, Restart 19, also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, setzen Sie sich gerne damit auseinander. Das ist eine Studie, die eben um Veranstaltungen geht, wie das Coronavirus sich bei Veranstaltungen verbreitet.
Speziell auch im Theater, im Kulturbereich.
Genau, und sozusagen ist es eigentlich sehr unwahrscheinlich. Und die haben halt auch getestet, wie wäre es, wenn die Zuschauer während der ganzen Veranstaltung Masken tragen würden. Ich meine, wir fahren in Berlin oft täglich eine Stunde Zug, U-Bahn, es gibt immer noch Menschen, die berufsbedingt durch ganz Deutschland in ICE-Zügen fahren. Ich vermute, die Wahrscheinlichkeit im ICE-Zug mit diesen Bedingungen ist höher, sich mit Corona anzustecken, als in einem Theater. Und es gibt noch die Nachverfolgung. Die Menschen haben Sitzplätze, das war auch im Kino so, musste ich immer so meine Kontaktdaten dalassen und saß auf meinem Sitzplatz. Also man könnte auch gucken, falls jemand in der Umgebung Corona hätte. Also die Nachverfolgung ist eher möglich als zum Beispiel in einem Zug.
Richtig. Zum Zug, da muss man einfach etwas sagen, weil es bis vor kurzem einfach eine ungeheuerlich war und auch die Verlogenheit dieser ganzen Corona-Politik zeigt. Es ist völlig in Ordnung befunden worden, dass die Deutsche Bahn AG weiter ihre Zweierreihen nutzt. Dass sie also mit einem wildfremden Menschen, wenn auch maskiert, in 30 Zentimeter Abstand saßen und vielleicht 4 Stunden, wenn sie von Berlin nach München gefahren sind oder umgekehrt noch weiter. Das war selbstverständlich. Natürlich, die wollten die Züge möglichst gut auslassen, viel Umsatz machen. Und der Bund der Eigentümer war natürlich auch daran interessiert, damit die Milliarden nicht noch mehr Milliarden werden an Verlusten. Und dann wollte man dazu übergehen, dass sie eigenen Bundesbediensteten dann immer automatisch 2 Sitzplätzchen kaufen dürfen, die nebeneinander liegen, damit sie keinen Nachbar haben. Also hier sieht man schon, hier wird alles in Kauf genommen. Jetzt ist es, jetzt wird nur mehr eine Reihe zumindest im Vorverkauf vermietet, aber es können dann, wenn Leute zusteigen, neue vor nebeneinander sitzen. Aber da wird eben alles in Kauf genommen, wo es dann wirklich kritisch sein kann, wenn sie einen hochinfektiösen Menschen neben sich sitzen haben. Und im Theater mit den großen Abständen und den sicheren Wegen bis vor und bis zum Theater, da und wird eine, gesagt, wir müssen hier mal dicht machen.
Und ich glaube, es war eine maximale maximaler Vorstellungszeitraum von 50 Minuten, wenn ich mich recht erinnere. Oder war das nur für Ihr eigenes Konzert? Also
das war jetzt für unser. Meine, wenn der große Oper aufführt, natürlich, die können ja da 50 Minuten, die können die Wagner-Oper nicht da 50 Minuten begrenzen. Das wird natürlich schwierig. Oder sie führen eben nur bestimmte Werke auf, aber da war
auch. Aber nicht im gedacht. Konkreten Fall von diesem Musikförderverein richtig. Sollte.
Ich wollte nur das generell darstellen, weil wir zwei Ebenen haben. Das ist das, weshalb man durchaus sagen kann, völlig berechtigt, gerade vor dem Hintergrund erwähnten Kulturfreiheit, es ist ein Unding und unzulässig, dass man diese Kulturveranstaltungen verbietet. Zumal ja die Kultur einen wesentlichen Effekt hat. Sie ist ja auch ein Bildungsbereich. Sie dient den Menschen auch zur Ablenkung, gerade in diesen öden, diesen triesten, diesen schrecklich verordneten Zeiten. Und deshalb ist es einfach ein Skandal, die Kultur generell zu verbieten, damit auch kaputt zu machen. Da muss man auch sagen, was hier herauskommt. Wie viele künstlerischen Existenten vernichtet werden. Es geht jetzt nicht um die Häuser, die jetzt teilweise üppig Zahlungen bekommen, Ausgleichszahlungen bekommen, sondern um die freien Künstler, die jetzt einfach jetzt keine Auftrittsmöglichkeit mehr haben. Also so kann es nicht gehen und wer eine Kultur zerstört, zerstört das Land. Also vor dem Hintergrund ist es unerträglich, was da abläuft. Wir haben aber hier in unserem Fall jetzt noch einen zweiten Gesichtspunkt und zwar Veranstaltungen bis zu 50 Personen sind generell zulässig, außer jetzt Kultur.
Und das jetzt würde ich einmal kurz nachhaken. Ich glaube, es gäbe jetzt auch viele Menschen, die sagen würden, was reden Sie denn da hier? Die Kultur wird doch nicht zerstört. Meine Güte, in ein, zwei Jahren, dann werden die Theater wieder offen haben. Wie kommen Sie denn zu der Schlussfolgerung, dass es gerade eine totale Kulturzerstörung gibt?
Also, wissen Sie,
aus Worten
ich kann natürlich sagen, ist ja niedlich und naiv, was Sie sagen. Die Theater sind wieder offen. Tja, man braucht aber dann auch ein Personalkünstler, die noch da sind, die noch ihren Beruf ausüben.
Denn aber die Leute, die werden doch alle finanziert, Vielzahl. Die bekommen doch
Hilfe. Naja, aber das ist doch,
zwei Jahren
das ist doch,
die Menschen auch.
Das ist doch wirklich eine Corona-Lüge, dass die Selbstständigen, Künstler hier irgendwie ernsthaft und adäquat Zahlungen bekommen. Das stimmt einfach nicht. Allein schon die Hürden, die man den Leuten aufbaut. Es war ja von Anfang an so, man kriegt nur für bestimmte Bereiche Geld. Eben, wenn sie Leasingraten hatten, wenn sie Mietzahlungen hatten. Aber nicht für Lebensunterhalt. Und darum geht's doch. Und deshalb gibt es eine Reihe von Künstlern, die ich kenne, eine freie Kunstszene, die jetzt nicht Engagementverträge haben an den großen Bühnen, die eben sagen, ich muss aufgeben, muss was anderes machen, ich kann nicht mehr Künstler sein.
Also ich kenne auch Geschichten, das geht sogar so weit, dass man dann gesagt hat, okay, sie bekommen diese Leistungen nicht, die versprochen wurden als Solo-Selbstständige. Dann sollten sie Hartz IV anmelden. Darauf hatten sie aber auch kein Recht, weil sie zum Beispiel mehr als ein Fahrzeug besessen haben, sich gewisse Lebensversicherungen vielleicht doch noch geleistet haben, die sie erstmal sich hätten auszahlen lassen sollen. Also sozusagen,
Wissen Sie, das ist ja auch der, was Sie ansprechen, das ist ja der ungeheure Skandal. Hier geht ein Staat her, verbietet den Leuten ihre Betätigung von heute auf morgen, reißt ihnen ihr Lebensgrundlage weg und dann werden sie auf Hartz IV verwiesen, was nichts anderes bedeutet. Du musst zunächst dein ganzes Vermögen, außer dem kleinen bisschen Schonvermögen, aufbrauchen und dann kriegst du mal hier etwas dann. Ja. Das ist unerträglich, skandalös und natürlich mit den von mir vertretenen Bürgerstaat im Grundsätzen nicht vereinbar, so etwas dann. So etwas darf es einem modernen Staat nicht geben.
Genau, also ich finde Ihre Kritik sehr gerechtfertigt und genau. Jetzt
schauen Sie auf die Uhr, wie ich jetzt stelle.
Natürlich, wir sind eigentlich schon knapp bei 20 Minuten und ich habe ja schon am Anfang angekündigt, es wird wahrscheinlich mehrere Sondersendungen geben zu diesem Thema. Jetzt zur Einleitung gerne sagen, Herr Notz ist als Jurist tätig geworden und Sie können doch einmal kurz sagen, was der erste Schritt war und damit
richtig, setzen wir uns die Ausgangslage und das, was wir bei unserem Verein noch hatten. Es gibt im Generell sind alle Veranstaltungen mit 50 Teilnehmern zulässig. Außerdem sind Kulturveranstaltungen. Und wir hätten unser Konzert im Apollosaal der Staatsoper, das war eben auf 66 Teilnehmer ausgelegt. Hätten wir dann die 50 Teilnehmer auch noch in Kauf genommen. Und da verlangen wir unverändert die Gleichbehandlung mit allen anderen Bereichen. Das wird aber in dem äußerst kulturfeindlichen Juristenbetrieb, Gerichtsbetrieb derzeit nicht gesehen. Man vergleicht vielmehr die Kultur, dieses hohe Grundrecht auf Kulturfreiheit mit dem Berliner Aquarium, das auch geschlossen ist. Aber darüber, glaube ich, unterhalten wir uns eingehend in der nächsten Sendung.
Genau. Und Sie haben sozusagen einen Antrag beim
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, so heißt das.
Genau, Antrag auf einen
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung beim Zivilgericht zur Verfügung heißen darf. Weil das auch wieder ein Punkt, ich muss ja immer gleich die Dinge ansetzen. Ich halte es für ein Unding, dass es in einem Rechtsbereich einstweilige Verfügung heißt, im Zivilrecht dann, und im Verwaltungsrecht heißt dann einstweilige Anordnung. Also da will ich eben im Rahmen dieser auch von mir schon ausgearbeiteten deutschen Prozessordnung, muss das nicht alles vereinheitlicht sein. Der Bürger hat das Recht, alles einheitlich in einem Guss zu erfahren und nicht permanent mit verschiedenen Begriffen bombardiert zu werden. Aber das nur nebenbei.
Genau. Und diesem rechtlichen Weg widmen wir uns in der nächsten oder in den nächsten Sendungen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bei uns geht es gleich weiter.